Ich hatte nämlich im letzten Jahr, also ich habe auch schon ein paar Wettkämpfe gemacht und ich kenne das, dass man mal ja so eine Leere hat. Das kennen, glaube ich, wahrscheinlich die meisten von uns, ne? Dass man irgendwie, das muss gar nicht mit Sport sein, sondern dass man irgendwas hat, worauf man sich lange vorbereitet hat. Das kann eine Prüfung sein oder auch natürlich ein Ende irgendwie vom Schule, Studium, sowas. Aber halt irgendein Ding, wo man lange sich darauf vorbereitet hat und was dann für eine längere Zeit auch sehr den Alltag bestimmt hat. Und auf einmal macht man das und dann ist das auf einmal weg.
Ein ganz entscheidendes Ding, und das ist auch das, was quasi jede wissenschaftliche Studie rausarbeitet, auch als Empfehlung für, um es beim nächsten Mal gegebenenfalls anders zu machen, ist einfach, wenn wir uns überlegen im Vorhinein, was man dafür einbringt, um überhaupt diese Reise anzutreten zu so einem sportlichen Highlight. Also wenn du dir jetzt heute überlegst, du willst nächstes Jahr einen Ironman machen, dann ist das ja ein Commitment, was du gehst mit dir selber, mit deinem Alltag, mit deinem Umfeld, mit deinem Job, mit deinem Sozialleben und so weiter und so fort. Ich mache nochmal ein Bild auf von, lese ich mal gerne in dem Buch von Brett Stahlberg, da geht es quasi um unterschiedliche Ziele, die man haben kann. Und es gibt das Ergebnisziel, das Prozessziel und das Identitätsziel. Und das Ergebnisziel ist, ich will einen Marathon laufen nächstes Jahr einen Ironman machen in 12 Stunden. So weit, so fein, aber erstmal nichts, was mich heute in irgendeiner Form tangiert, weil das ist nächstes Jahr im Juni, was weiß ich, was bis dahin ist. Das Prozessziel ist ja in irgendeiner Form zu sagen, weil ich nächstes Jahr einen Ironman machen will, gehe ich jetzt hin und trainiere. So, und begebe mich auf den Prozess hin zu eben dieser Veranstaltung. Das Identitätsziel, und ich kann das vorwegnehmen, das ist ja eigentlich das, was es auch braucht, um das am Ende erfolgreich zu machen, ist ja noch viel mehr, dass ich bin jetzt hier ein Triathlet und ich lebe auch wie ein Triathlet und ich richte elementarste Teile meines Lebens darauf aus.
Herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Hi Björn.
Moin.
Du musst eigentlich zu mir herzlich willkommen zurück sagen, finde ich.
Herzlich willkommen zurück.
Oh, vielen Dank, Björn.
Zurück sagen und dann habe ich zurück gesagt.
Zurück, ja, ja.
Herzlich willkommen zurück in der heutigen Folge, Sandra.
Vielen lieben Dank. Ich war ja noch gar nicht in der heutigen Folge, aber du warst in den letzten Wochen viel mehr in diesem Studio als ich.
Richtig. Ich bin hier quasi versklavt worden irgendwann und deswegen muss ich
mit Daniel zusammen reihenweise
sitze ich eigentlich jeden Tag hier. Das ist morgens das Erste, was ich mache, um dann industriell Podcasts aufzunehmen, um Inhalte nach außen zu tragen.
Und hast du mittlerweile Rückenschmerzen von den vielen Nächten auf dem Feldbett?
Nee, es geht tatsächlich noch. Es ist noch völlig okay. Aber nein, Spaß beiseite. Also alles ist gut. Ich bin immer gerne hier, vor allen Dingen hier im Studio, ehrlicherweise. Ich bin kurz davor, mir draußen vor der Tür einen Parkplatz zu reservieren, dauerhaft, weil ich glaube, das wird sich mittlerweile rechnen. Also statt immer nur hier Easy Park zu machen für 2 Stunden, glaube ich, kann ich mittlerweile die Monatsmiete bezahlen. Und da denke ich gerade drüber nach. Das sagt eine Menge aus über die Frequenz, mit der wir hier senden.
Ja, ne? Absolut. Oder so. Wie lange wir eigentlich brutto brauchen.
Gut, das ist ein anderes Thema. Steht auf einem anderen Blatt Papier.
Ja.
Aber naja, alles super. Ich freue mich auf die heutige Folge auf jeden Fall. Aber sag du erstmal, worum es geht, bevor ich hier schon meine Meinung kundtue quasi.
Ja. Wir wollen uns heute unterhalten über, ich würde jetzt mal sagen, Post-Race-Depression. Also das Loch, in das man fallen kann, nachdem man einen Wettkampf absolviert hat. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass dieser Wettkampf schlecht gelaufen sein muss und man deswegen in Depressionen verfällt, sondern es kann ganz unabhängig davon passieren.
Genau, also jetzt ist Depression ein großes Wort. Wir bohren das mal ein kleines bisschen auf. Und ich habe das schon eingangs eben zu dir gesagt. Es gibt ganz viele auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, zu eben dieser Phase nach dem Rennen, in der man sich quasi mit dem Überqueren der Ziellinie bis hin zu welcher Zeitraum auch immer gegebenenfalls in, ja, in so eine Art Loch fällt, da vielleicht drin ist, da nur schwerlich wieder rauskommt und was auch immer jetzt gerade Loch bedeutet, auch das klären wir gleich ein Stück weit auf und wie unterschiedlich das sein kann. Aber ich glaube, weswegen wir auch diese Folge heute aufnehmen, ich würde wetten, jeder kennt das, dass er sich sportlich auf welches Highlight auch immer vorbereitet und danach dann eine wie auch immer geartete emotionale Situation eintritt, in der man ja so ein paar kleinen Ups and Downs unterliegt, um es mal sehr weitläufig zu sagen. Völlig unabhängig der sportlichen Belastung, was auch immer das gewesen ist. Das muss kein großer, langer, martialischer Wettkampf sein, kann es aber. Und genau, darüber wollen wir heute reden. Habe ich erst in den letzten Wochen wieder oft genug quasi gehabt, das Thema. Also im Coaching zum Beispiel auch. Als aber
weil
auch
Athleten
so
das von dir hatten oder berichtet
ja,
haben?
Ja, weil das ganz normal ist. Also ich glaube ja, jeder hat das in irgendeiner Form. Jeder hat eine andere Umgangsform damit. Jeder auch eine andere, vielleicht, und wenn es nur intuitive Lösung ist dafür. Und ich kann ganz viele Beispiele sagen, das müssen gar nicht jetzt Athleten sein, die ich coache, sondern es können auch welche sein, die ja, die so einfach bei, weiß ich nicht, die mir Nachrichten schicken oder von denen ich mitbekomme. Wir haben den akuten Fall gehabt mit, jetzt will ich es nicht zu weitläufig machen, aber mit Anne Haug vor ein paar Wochen mit dem Karriereende. Ne? Da ist es nicht einfach nur Post-Race, welche Emotion auch immer, sondern Post-Career und auch das. Auch da gibt es wahnsinnig viele wissenschaftliche Studien zu, die genau eben diese Situation beleuchten. Also das, was wir da alle durchleben, ist was quasi jeder kennt und wo auch jeder unterschiedliche Umgangsformen mit hat. Und deswegen freue ich mich super auf das heutige Thema.
Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ich mich auch. Ich hatte nämlich im letzten Jahr, also ich habe auch schon ein paar Wettkämpfe gemacht und ich kenne das, dass man mal ja so eine Leere hat. Das kennen, glaube ich, wahrscheinlich die meisten von uns, ne? Dass man irgendwie, das muss gar nicht mit Sport sein, sondern dass man irgendwas hat, worauf man sich lange vorbereitet hat. Das kann eine Prüfung sein oder auch natürlich ein Ende irgendwie vom Schule, Studium, sowas. Aber halt irgendein Ding, wo man lange sich darauf vorbereitet hat und was dann für eine längere Zeit auch sehr den Alltag bestimmt hat und auf einmal macht man das und dann ist das auf einmal weg. So, und dann könnte man jetzt sagen, yippie-yay, Erleichterung, Freude und so weiter. Aber ich sag mal, ein Gefühl der Leere ist wahrscheinlich das noch das, so der kleinste Nenner, das haben wahrscheinlich ganz, ganz viele, aber das kann durchaus auch wesentlich blöder sich anfühlen als nur eine Leere.
Absolut. Also und das kann in alles, in jede erdenkliche Richtung gehen. Also ich bringe ein Beispiel, einfach nur, weil ich das auch einen schönen Titel fand, den Post-Olympic Blues ist zum Beispiel irgendwas. Und jetzt gibt es den Blues, den Letdown, die Depression, was auch immer. Ne? Also in welcher Bezeichnung das auch immer liegt. Aber habe eine schöne Studie gelesen, dass von dänischen Athleten, die bei Olympia gewesen sind, bei den Tokio-Spielen und bei denen 27% ein unterdurchschnittliches Wohlbefinden hatten oder moderate bis schwere Depressionswerte, 16% in eben diesen beiden Bereichen auffällig gewesen sind. Mhm. Also mehr oder weniger die Hälfte aller Athleten der Dänen, die an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen haben, ist danach in einer Phase, die emotional nicht einfach ist. So. Oder teilweise auch, ne, wenn das so Richtung depressionsartige Erscheinungen sogar geht, ist das ja nicht nur emotional nicht einfach, ne? Also meine Parkplatzsuche eben, die war emotional vielleicht auch nicht einfach, um es vielleicht so zu sagen. Aber das ist natürlich dann um ein Vielfaches noch mehr. Und das, was ich ganz wichtig daran finde, ist, dass die Folge heute gerne auch dazu beitragen darf, dass wir so eine gewisse Sensitivierung oder Awareness, würde man auf Englisch sagen, dafür bekommen, dass dieses Gefühl oder diese Ups and Downs oder wie auch immer entstehen können. Weil, und das ist jetzt quasi der erste Schritt zur Lösung am Ende, es total normal ist, dass das entsteht und wir das auch in irgendeiner Form anerkennen sollten, dass das so entsteht. Weil das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, dass wir uns einreden, ich habe jetzt einen Ironman gemacht oder ich bin einen Marathon gelaufen und danach, ja, ist Montagmorgen quasi, ich begebe mich in den Arbeitsalltag oder was auch immer dann ansteht. Und ich stelle fest, boah, es fühlt sich alles irgendwie nicht so leicht an. Klar, die Beine sind auch noch schwer, also rein körperlich kommt ja das auch noch hinzu, dass ich irgendwie mindestens mal ermüdet bin, gegebenenfalls noch mehr. Und das Schwierigste, glaube ich, was dann entstehen kann, ist, dass man keine Akzeptanz für die Situation mitbringt, ne? Sondern sich sagt, hä, wie kann das denn sein? Ich habe doch nur einen Ironman gemacht gestern, warum bin ich jetzt nicht wieder fit? Und dann auch am besten noch versucht, dieses Gefühl zu überfahren in irgendeiner Form, ne? Und ranzugehen und sich zu sagen, ja komm, gehe ich morgen früh mal schwimmen, Dienstagmorgen, dann wird es schon wieder werden und so weiter. Und das ist, deswegen finde ich das ganz wichtig, dass wir, wie gesagt, so eine Sensibilisierung am Ende dafür haben. Das ist normal, dass das entsteht. Sprechen wir gleich drüber, wie man das vielleicht auch mildern kann, wie man einen Ausweg aus der Situation findet, wie tief das vielleicht auch gehen kann. Und wie gesagt, dass das halt gerade auch bei so, also Olympiazyklus ist natürlich ein absoluter Klassiker in der Wissenschaft auch, weil das natürlich auch immer mit diesem Vierjahreszyklus einhergeht, dass das halt nur alle 4 Jahre stattfindet, dass ich einmal auf den Zug aufspringe, dann habe ich 4 Jahre lang das immer gleiche Ziel vor Augen und dann ist ja auch oft entsteht, dass das Ziel danach gegebenenfalls auch für immer weg ist. Also wenn ich dann ein gewisses Alter erreicht habe und im nächsten Zyklus halt nicht mehr garantiert dabei bin, dann geht ja quasi Post-Olympic mit Karriereende einher. Mhm. Das ist eine wahnsinnige Belastung quasi für die das eingehen. Und deswegen, ja, bin sehr gespannt, wo uns das hintreibt. Lass uns bei dir bleiben gerade, weil ich finde es ganz wichtig, dass wir das auch nicht nur allgemein halten, sondern auch gerne, ja, da versuchen, tief reinzugehen. Mhm. Erzähl, was für ein Wettkampf das war. Mhm. Nimm uns mit, wie es dir gegangen ist, wie du dich gefühlt hast, wie du vielleicht selber versucht hast, da rauszukommen, wie lange das gedauert hat, all sowas.
Mhm. Also es war Berlin-Marathon letztes Jahr, also 24, war ich super trainiert, habe mir 3 Wochen vorher einen kleinen Zeh gebrochen.
Super.
war nur der kleine Zeh, war richtig schmerzhaft, aber ich habe die dritte Orthopädin, die ich gefragt habe, die hat mir erlaubt, dass ich nach einer Woche Pause laufen darf. Also hatte ich eigentlich nur eine Woche Trainingspause. Und habe das dann, also ich erzähle das, weil das auch Teil der Emotionen schon vorab war, ne? Also irgendwie lange vorbereitet, gut vorbereitet, fit gewesen so und dann rutscht man in der eigenen Wohnung aus, knallt mit dem Fuß gegen den Türrahmen und bricht sich den Zeh. Sau blöd. Ich habe dann, oder es war, vielleicht waren es 4 Wochen vorher, dann habe ich eine Woche nichts gemacht. Jedenfalls habe ich mich mit der darauf geeinigt. Sie sagt, ich weiß sowieso, dass sie laufen werden, also machen wir es jetzt. Dann besprechen wir es jetzt auch so. Und dann eine Woche nichts gemacht und dann mit 5 Kilometern angefangen. Mein größtes Problem war erstmal, dass ich in gar keinen Schuh, ich konnte einfach keinen Schuh anziehen. Es tat einfach so schweinedoll weh. Ich konnte es auch nicht dran tapen, weil das tat noch mehr weh. Also habe ich mir eine große Auswahl an Carbon-Schuhen einfach bestellt, weil ich dachte, da rollt so weniger ab und das könnte vielleicht dann weniger wehtun. Und habe dann auch das New Balance Modell war dann das Einzige, was ich anziehen konnte. Und es war auch der einzige Schuh, den ich außerhalb von, Birkenstocking auch nicht, den ich überhaupt anziehen konnte. Also war der Carbon New Balance Schuh der einzige Schuh, den ich ins Büro, den ich überall hin nur noch angezogen habe. So, erster Lauf ging dann schon wieder, also ging, habe ich getestet und gemerkt, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Aber es war konstant unangenehm. Also es war nicht so, dass der Schmerz während des Laufs schlimmer geworden ist. War einfach so, dass man da musste mal irgendwie da durchlaufen. So, und dann habe ich einfach mein Training wieder aufgenommen, wirklich buchstäblich die Zähne zusammengebissen und bin dann an den Start. Dann habe ich am Start witzigerweise, ich bin aus dem Hotel raus, habe meine Schuhe noch nicht ordentlich gebunden gehabt, gedacht, mache ich am Start. Und habe das ohne Witz vergessen und bin losgelaufen und merkte während des Laufs, dass ich vor allen Dingen der Fuß mit dem gebrochenen Zeh, dass ich da den Schuh gar nicht ordentlich zu hatte, sondern dass es eine ziemlich wackelige Angelegenheit war. Hab dann kurz überlegt, nehme ich mir die 30 Sekunden oder nicht, habe mich für Nein entschieden und bin dann den Marathon durchgelaufen und bin Bestzeit gelaufen mit dem Zeh und dem Schlubber-Schlabber-Schuh. So. Yay. Also total geil. Weil mein bester und schönster Marathon ever. Bin auch, das soll man ja eh, aber bin auch das erste Mal ohne Kopfhörer gelaufen und habe wirklich diesen Lauf auch konstant in einem Tempo bin ich das Ding durchgelaufen und insofern war das erstmal ja ein mega Erfolg. Mhm. So, da war Sonnenschein noch an dem Tag. Ich hatte ein paar.
Ganz kurz, warte, bevor wir danach sprechen, wie sah der Sonnenschein aus? Weil du hast gerade gesagt, da war Sonnenschein an dem Tag.
Also es war es war wirklich einfach warm.
Und gar nicht mal in Bezug auf die Wetterlage, sondern vielleicht auch auf den Zieleinlauf und Co.
Ja klar, da war bei mir natürlich auch noch Freude und Sonnenschein und ich hatte mal eher so auch als Eigenexperiment ein paar Monate vorher beschlossen, ich trinke mal keinen Alkohol mehr bis zu dem Marathon, mhm. um mich dann auch ein paar Monate darauf zu freuen, an dem Abend dann ein Gläschen Brause zu trinken. Das schmeckte dann schon gar nicht so, war dann schon gar nicht so freudig und gut schmeckend, wie ich mir das so vier Monate lang ausgedacht habe. So, und dann kamen ein paar Sachen zusammen. Dann war am nächsten Tag, war auf einmal so, also es war der Sonntag war noch sonnig und ich habe so eine Erinnerung, dass dann der nächste Tag war dann auf einmal auch Herbst. Oder vielleicht war es der übernächste, wo dann wirklich das Wetter auch umschlug und Und dann hat es mich, ich glaube, es hat wirklich 2 Tage gedauert, bis es mich erwischt hat. Und dann hat es mich aber so hart erwischt, wie ich das nicht für möglich gehalten hätte und auch noch nicht erlebt hat, dass ich eigentlich echt nur noch hätte heulen können. Also ich war wirklich richtig down. Und ich wusste nicht, wo es herkam. Also ich konnte es mir nicht erklären. Es war einfach ein ganz widerliches Gefühl und neige jetzt hier nicht so zu Dramatik oder so, aber ich habe wirklich gedacht, vor allen Dingen, weil das über eine Woche anhielt, ich dachte, ach du Scheiße, ich werde irgendwie depressiv oder so muss es sich anfühlen, so neige ich sonst gar nicht zu, aber das war mega schwierig. Natürlich tat mir auch, ich hatte echt Körper, ne, mir tat witzigerweise alles bis auf der rechte kleine Zeh weh. Dem ging es wieder gut. Mhm. Aber das kommt natürlich noch dazu, dass man einfach auch körperlich natürlich richtig dann durch ist so. Aber viel schlimmer war, dass ich in ein richtiges, fieses Loch gefallen bin und mir nicht so richtig was geholfen hat. Und vielleicht das noch schlimmer gemacht hat, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, oh Gott, warum und wieso ist das jetzt so? Und dann... Mhm. Ja, dann habe ich natürlich irgendwann auch mal ein bisschen angefangen, so drüber zu lesen und dann festgestellt, okay, dann kommen wir jetzt gleich zu, warum, wie das auch, ne, hat ja auch was mit Hormonen zu tun und so, was auch körperlich eigentlich passiert, so die ganze Zeit Training, Training und auf einmal dann Stopp. Aber das war, und ich hatte natürlich dann im September, ich hatte dann auch keinen weiteren Wettkampf mehr für das Jahr geplant, auf den ich mich hätte fokussieren können. Ich habe jetzt nochmal zurück überlegt, vor ein paar Wochen habe ich meinen ersten Ironman 70.3 gemacht. Da hatte ich gar nichts davon, also null so ein Gefühl. Weiß nicht, ob das daran lag, dass ich jetzt weiß, okay, das Jahr ist auch noch jung und es kommt auch noch was und auch dieser Herbst jetzt nicht eingetreten ist Ende Juni. Aber ja, das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung für mich, muss ich sagen. Und jetzt fühle ich mich zumindest schon mal dahingehend besser mental vorbereitet auf meinen nächsten Wettkampf, weil ich weiß, dass das kommen kann. Und es mich vielleicht auch deswegen, also alleine das hilft, glaube ich, schon, dass ich weiß, dass ich wahrscheinlich damit besser umgehen kann und es mich, so hoffe ich, dann nicht nochmal so hart erwischt. Aber also who knows?
Nimm mich mal mit, was fallen dir für Situationen ein, anhand derer du das festmachst, dass du da in so einem Loch gewesen bist? Also wie sah das aus im Alltag, an dem Dienstag nach dem Rennen oder an dem Mittwoch nach dem Rennen?
Ja, ich war komplett einfach erstmal echt traurig irgendwie, so eine Und das war komisch, weil ich hatte ja wirklich gar keinen Grund. Es war nichts in meinem, ich habe gerade meine Bestzeit, bin ich gelaufen, mega stolz drauf. Sonst in meinem Leben gab es jetzt auch keinen Grund zur Traurigkeit. Also es war alles gut und ich war aber trotzdem irgendwie traurig und hatte hätte mich jetzt auch nicht motivieren können. Ich habe mir natürlich ein paar Tage erholt. Jetzt dann auch irgendwie laufen zu gehen, Sport zu machen, irgendwas war. Es fühlte sich alles so sinnlos an. Mhm. Ja, also ja, antriebslos auch vor allen Dingen. Mhm. Und dann, ja, da habe ich mich vielleicht auch ein bisschen von diesem fiesen Wetter, da bin ich vielleicht auch wirklich ein bisschen empfindlich, aber dann, das war, kommt natürlich noch dazu, das kennen wir vielleicht auch alle oder viele. Ne, wenn man dann noch aufsteht und die Sonne scheint, fühlt man sich ja auch anders, als wenn dann auf einmal draußen irgendwie der Hamburger Herbst, ist ja auch wirklich ekelhaft. So, das hat, glaube ich, auch wirklich einen Einfluss nochmal gehabt. Aber ja, also ich würde sagen, Woche, 10 Tage oder so ging es mir einfach nicht gut.
Und wenn du heute darauf zurückblickst, was würdest du sagen, wie bist du da wieder rausgekommen?
Ich glaube, dass die ein paar Sachen, also A, darüber zu lesen und ein bisschen zu verstehen, wie das entstanden ist, warum das entstanden ist, mhm, und dass die Chancen, dass es vorbeigeht, recht gut stehen, das hat, mhm, schon mal geholfen, weil man nicht die ganze Zeit dann denkt, oh Gott, was stimmt denn nicht mit mir? Mhm. Dann glaube ich auch wirklich so ein bisschen die körperliche Erholung hat, mhm, hat geholfen, durch die ich dann auch wieder angefangen habe, natürlich was zu machen. Ich weiß es nicht mehr genau. Wahrscheinlich habe ich eine Woche lang wirklich kein Sport gemacht. Mhm. Das mache ich dann auch sehr konsequent, weil ich aber auch, ich hatte auch wirklich einfach keinen Bock, mhm, und fand das auch in Ordnung. Und dann wieder langsam angefangen. Und das hat wahrscheinlich auch geholfen. Und das hat sicherlich auch, ne, für das ganze System und Endorphine und so, schätze ich mal, haben da auch eine Rolle gespielt, was zu tun gehabt. Ja, und irgendwie ging es dann besser, aber es hat mich nachhaltig erschrocken, kann man sagen. Mhm.
Wo sollen wir anfangen? Ich habe ganz viele Ideen dazu, ganz, ja, viele Anmerkungen.
Ja, schieß mal los.
Die erste, die mir einfällt, ist, und jetzt
mir zu gratulieren zu meiner Bestzeit.
Auch.
Vielen Dank,
genau,
Björn.
Auch deinem C. Das, ja, das erst durchgehalten hat.
Den gibt es übrigens noch. Ja, okay, ja. Den mussten wir nicht.
Ich war eben auch, als du gesagt hast, der dritte Orthopäde, habe ich gedacht, wenn jetzt der vierte kommt, dann nimmst du ihn einfach ab, ja, vorher den Zeh.
Ja,
und dann,
Hauptsache nicht aufs Rennen verzichten.
Richtig, genau. Was ich im Übrigen, also wären wir jetzt hier in einem Mental-Coaching, was, mhm, wir quasi sind, dann hätte auf jeden
noch
Fall
nicht,
deine,
ob diese Folge ausgestrahlt wird.
Dann, genau, das gucken wir im Nach. Wir wissen es noch nicht, wohin es uns treibt. Dann wäre auf jeden Fall deine Herleitung zum Rennen, hätte schon mal ein ganz gutes Indiz dazu gegeben, wie, also ich muss 3 Orthopäden fragen, bis ich, und du hättest auch wahrscheinlich noch 7 gefragt, bis der erste das grüne Licht gegeben hätte. und dann auch die Schuhauswahl und so weiter und so fort, fand ich sehr gut, um schon mal einen Eindruck dazu zu bekommen, wie vielleicht in solchen Situationen, und ich beziehe mich echt nur auf solche Situationen, wie liebevoll du mit deinem Körper umgehst dann an der Stelle. Also der musste das jetzt dann auch einfach machen.
Wollte das halt laufen.
So, genau. Und das ist ja, also ich finde, das ist ja wirklich schon ein total spannender Punkt, weil, worum es dabei auch geht.
Max, bitte vergiss diese Folge zu speichern.
Ja, worum es dabei ja auch geht, ist ja quasi die unterschiedliche Form, mit der jede Persönlichkeit mit solchen Situationen umgeht. Also ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die bei einem gebrochenen Zeh 3 Wochen vor einem Marathon gesagt hätten, das ist jetzt möglicherweise einfach das Signal, es nicht zu machen. Und das ist genauso okay, wie es dann durchzuziehen. Also das ist alles, was ich jetzt hier die letzten 3 Minuten gesagt habe, ist völlig wertfrei, sondern einfach nur in Bezug auf die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, die da mit Sicherheit in sehr unterschiedlicher Form agieren. Und, mhm, du mit dem Beispiel des kleinen gebrochenen Zehs bist noch garantiert eines der harmlosesten Beispiele, wie man, danke, quasi Schmerz übergehen kann, um trotzdem an der Startlinie zu stehen. Mhm. Also auch jetzt wirklich nur aus eigener Erfahrung gesprochen, von dem, was ich in den letzten 15 Jahren erfahren und erleben durfte, habe ich ganz andere Beispiele kennengelernt von Leuten, die mit Ermüdungsbrüchen im Mittelfuß Ironmans gemacht haben und so weiter. Also wo du wirklich sagen musst, da reicht dann nicht mehr Ibuprofen, um das zu überbrücken. Und ich will das an der Stelle auf keinsten gutheißen oder sowas oder irgendwie empfehlen oder sowas in der Art, sondern ich will nur beschreiben, wie sehr unterschiedlich da die Herangehensweise sein, mhm, kann. Und wo ich als erstes ansetzen würde gerade, ist eigentlich, wenn wir jetzt überlegen, wo das herkommt und wie die Zeit danach ist, und dann gibt es ja so eine gewisse Unterteilung. Also zum einen der Weg hin zu dem Marathon jetzt in dem Falle, zu der sportlichen Veranstaltung. Der Marathon selber, der natürlich eine wahnsinnige, vor allen Dingen auch körperliche Auswirkung hat, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Hormonhaushalt sind. Und dann die Zeit danach. Und auch die könnte man ja unterteilen in Phasen. Also es gibt die ersten Stunden nach dem Rennen, es gibt vielleicht den Abend, der vielleicht gar nicht so partyintensiv ausfällt oder der Alkohol vielleicht gar nicht so gut schmeckt, wie man gehofft hat, dass er es tut. Der nächste Morgen und so die Zeit danach. Und ich finde, ein ganz entscheidendes Ding, und das ist auch das, was quasi jede wissenschaftliche Studie rausarbeitet, auch als Empfehlung für, um es beim nächsten Mal gegebenenfalls anders zu machen, ist einfach, wenn wir uns überlegen im Vorhinein, was man dafür einbringt, um überhaupt diese Reise anzutreten zu so einem sportlichen Highlight. Also wenn du dir jetzt heute überlegst, du willst nächstes Jahr einen Ironman machen, dann ist das ja ein Commitment, was du gehst mit dir selber, mit deinem Alltag, mit deinem Umfeld, mit deinem Job, mit deinem Sozialleben und so weiter und so fort.
Voll witzig, weil ich mir das ja überlegt habe.
So, und deswegen sage ich es, als quasi Upgrade zum Marathon nochmal möglicherweise, weil die Reise ja nochmal intensiver werden könnte. Muss sie nicht. Weil du hast es eben schön gesagt, die Mitteldistanz vor ein paar Wochen, die ist es nicht unbedingt gewesen, weil du warst darauf vorbereitet, du wusstest, was kommen kann und so. Das hast du schon passend gesagt, schön. Und was ich da immer ganz schön finde, ich mache nochmal ein Bild auf von, lese ich immer gerne in dem Buch von Brett Stahlberg, da geht es quasi um unterschiedliche Ziele, die man haben kann. Und es gibt das Ergebnisziel, das Prozessziel und das Identitätsziel. Und das Ergebnisziel ist, ich will einen Marathon laufen nächstes Jahr einen Ironman machen in 12 Stunden. So weit, so fein, aber erstmal nichts, was mich heute in irgendeiner Form tangiert, weil das ist nächstes Jahr im Juni, was weiß ich, was bis dahin ist. Das Prozessziel ist ja in irgendeiner Form zu sagen, weil ich nächstes Jahr einen Ironman machen will, gehe ich jetzt hin und trainiere. So, und begebe mich auf den Prozess hin zu eben dieser Veranstaltung. Das Identitätsziel, und ich kann das vorwegnehmen, das ist ja eigentlich das, was es auch braucht, um das am Ende erfolgreich zu machen, ist ja noch viel mehr, dass ich bin jetzt hier ein Triathlet und ich lebe auch wie ein Triathlet und ich richte elementarste Teile meines Lebens darauf aus, in Zukunft einen Ironman zu machen oder einen Marathon zu laufen oder was auch immer.
Meines Körpers?
Ganz genau. So, und jetzt läufst du über die Ziellinie und all diesen Zielen, die du dich vorher gewidmet hast, die fallen auf einmal alle weg. Du bist weder jetzt ein Triathlet, weil du hast gerade nichts anstehen, noch gehst du morgen trainieren, noch hast du in irgendeiner Form Ergebnisziel. Also all das, was dich in den letzten Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren, je nachdem wie lange dieser, denken wir an Olympia als Beispiel, du bist ein Olympiateilnehmer oder du wirst das werden, deswegen begibst du dich auf den Prozess und dein Ziel ist es, anzukommen als Beispiel. So, und das ist 4 Jahre lang. Oder jetzt in deinem Fall ein Jahr, halbes Jahr, ganz egal auch, ne, vom Zeitraum her. Es gibt keine
Wertung.
Ja, aber
gibt dir eine Identität auch.
Es gibt dir eine Identität, es bestimmt deinen Alltag, es bestimmt alles in deinem Leben. Mal mehr, mal weniger, natürlich, je nach Intensität und Co. Und auf einmal, also du machst den einen Schritt über die Linie und dann ist das vorbei. So per sofort. Und dann finde ich, und jetzt wieder der Aspekt der Reflexion am Ende oder der Akzeptanz, es ist dann auch erstmal total okay, dass es dann jetzt gerade kein Ziel mehr auf der Ebene gibt. Also zumindest jetzt auf der rein sportlichen. Aber ganz klar natürlich, wie unglaublich wichtig das dann auch ist, zum Beispiel auch neben dieser Identität des Triathleten gegebenenfalls noch eine andere zu haben im Leben. Also ich glaube, das Drama wird am größten bei Leuten, die, ich sag's jetzt mal sehr salopp, aber die nichts anderes haben im Leben, außer jetzt dieser sportliche Weg, wenn man so will. Also, und da ist es völlig egal, was nebenher dein Leben oder dein Alltag bestimmt. Ob das jetzt Familie ist oder, keine Ahnung, deine Modelleisenbahn oder dein Studium nebenher oder dein Beruf oder ganz egal. Aber je ausgerichteter das ist auf eben dieses eine, desto schwieriger ist es natürlich irgendwann auch danach irgendwie zu sagen, okay, jetzt wandle ich mich. Ne? Und das ist gerade bei diesem Karriereding taucht das immer wieder auf, wenn du bis zum Tag X deiner Karriere ausschließlich Profi-Triathlet bist, dann stehst du nächsten Tag auf und dann ist alles vorbei, was du die letzten 20 Jahre theoretisch gemacht hast. Alles, was deinen Lebensinhalt bestimmt hat. Und natürlich kannst du dann weiter trainieren zum Beispiel, keine Frage. Und das macht auch absolut Sinn, weil es hat ja Klar. Viele Jahre deines Lebens deine Identität ausgemacht.
Aber du hast halt keinen Purpose mehr, also in der Form, in der du ihn vorher hattest.
Und jetzt ist die Frage, ne? Dann ich verweise auf die Folge mit Stefan Westbrook hier an der Stelle, wo es dann um die unterschiedlichen Motivlagen geht. Was ist das, was dich im Leben antreibt? Ne? Ist es irgendwie ein Machtmotiv, dass du Bock hast, mit anderen dich zu duellieren? Machst du das aus einem Anschlussmotiv heraus, weil du Lust hast, mit Leuten zusammen trainieren zu gehen oder mit anderen Leuten Wettkämpfe zu bestreiten, zu Wettkämpfen hinzufahren und gemeinsam daran teilzunehmen. Was auch immer, Leistungsmotiv, ne? Noch viel einfacher zu beschreiben. Du hast dich oder definierst dich darüber, und so hast du es passend auch mal gesagt, zumindest meinen Ansätzen, irgendwie die Bestzeit immer weiter nach unten zu treiben, zum Beispiel. Ne? Und klares Leistungsmotiv, was da durchkommt. Und das ist, finde ich, schon mal so ein erstes Indiz oder ein erster Take an der Stelle für die Zeit vorher, auch ja, die Möglichkeit, drüber nachzudenken oder zumindest offen dafür zu sein, was die alternativen Identitäten, Prozesse, vielleicht auch Ergebnisziele im Leben sein können. Gerade Identitäten, das ist das Wichtigste an der Stelle. Und das ist schon all das, was mir einfällt zu vorher. Ne? Also, dass man da schaut, dass ich stelle immer wieder fest, letzter Take dazu, gerade im Triathlon haben wir oft die Situation dieser Once-in-a-Lifetime-Mentalität. Ich mache einen Ironman und ich mache den einmal in meinem Leben und ich richte in kürzester Zeit, verändere ich mich und mein Identitätsziel dahin, dass ich das jetzt mache. Und dadurch, dass das gegebenenfalls nicht ganz so generisch in irgendeiner Form wächst, also generisch heißt, ich mache irgendwann mal einen Triathlon und mache das ein bisschen nebenher, trainiere 4 Stunden die Woche und freue mich, dass ich das mit anderen machen kann. Und je ambitionierter das wird, desto eher beschreibt das ja am Ende des Tages wahrscheinlich auch deine Identität. Und mit intensiver meine ich jetzt, kann sich jeder selber überlegen, was das bedeutet. Ob das die Wettkampflänge ist, die Trainingszeit, die Häufigkeit, mit der man sich mit anderen zum Trainieren verabredet, was auch immer. Und diese Once-in-a-Lifetime-Mentalität, das ist so das, was ich am häufigsten feststelle, dass dann wirklich auch sowas passiert wie, ich mache das jetzt einmal, ich bereite mich 2 Jahre darauf vor, ich habe alles in meinem Leben so umgestellt, dass ich das auch so, ja, wie gesagt, nicht gerade generisch gemacht habe und dass das nicht unbedingt immer gesund gewachsen ist, sondern dass ich jetzt gesagt habe, ich mache das jetzt einmal. Und das sind dann häufig auch die ich im Triathlon danach nie wieder gesehen habe, ne? Die danach dann Musikinstrumente spielen, High Rocks machen oder keine Ahnung was. Und halt, ja, die nicht unbedingt nochmal das Commitment aufbringen, um das nochmal zu wiederholen. Mhm. So.
Ja, aber weißt du, ich glaube, also bei mir war es ja mal gar nicht so, dass ich nicht irgendwie andere Themen hatte in meinem Leben, ne? Irgendwie, ich hatte gerade noch eine Firma gegründet und in der sitzen wir gerade und habe ja auch Family und so und also mein Tag und mein Leben ist prall gefüllt mit vielen Themen, aber nichtsdestotrotz, und ich glaube, dass es ja den wenigsten so geht, dass sie gar nichts, also außer jetzt irgendwie ne, eine Handvoll Profis, aber es gibt ja wirklich die allerwenigsten, die jetzt gar nichts anderes in ihrem Leben haben und das ihnen auch Freude macht. Also das ist ja vielleicht
auch nochmal. Ich wollte gerade sagen, es ist die Frage, wie sehr das deine Identität auch ausmacht. Ne?
Ich glaube also, aber, dass man trotzdem natürlich, und das ist bei mir ganz sicher so, vor so einem Wettkampf, dass mein gedanklicher Fokus ist total bei diesem Wettkampf. Und zwar hardcore. Und voll. Also so, dass, also wer immer noch mit mir befreundet ist, ich danke euch sehr. Wer nicht... Ja, sorry, aber dann sollte es auch nicht sein. Nee, aber man redet ja dann auch, also man, das ist einfach dann das eine Thema. Mir ist es dann auch wichtig. Und ja, du hast natürlich total recht. Sonst hätte ich natürlich gesagt, armer kleiner C, natürlich machen wir jetzt Pause, aber ich habe gedacht, hast du auch noch 9 andere. Ja. So. Und das ist, glaube ich, eher, also dieser Fokus und dass der dann auf einmal weg ist und ja, ich glaube, sich das bewusst zu machen, das ist ja schon mal eine gute Sache. Und sich aber vielleicht auch, vielleicht muss man sich auch was planen. Also wenn man das mal erlebt hat und weiß, es kann kommen, dass man irgendwie sich schon vorher überlegt, wie man irgendwie die Tage danach gestaltet, könnte vielleicht helfen, oder?
Mhm. Könnte helfen.
Aber kannst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kommt? Also jetzt haben wir uns alle logisch erschlossen, ja, man fokussiert sich, dann ist das irgendwie weg und dann ist irgendwie leer und doof. Das kann man sich ja, das ist ja einigermaßen logisch herleitbar. Aber es passiert ja auch was im Körper. Mhm. Was passiert im Körper?
Ja, und ich meine, auch das ist, so wie du sagst, auch das ist herleitbar. Und dann ist immer die Frage, wie lange die Halbwertszeit ist. Ne? Ich meine, auch jetzt nochmal die Reise dahin, sich sportlich zu bewegen, ist ja grundsätzlich erstmal immer eine gute Idee. Und das machst du auf dem Weg dahin. Und das machst du ja auch mit einer Menge Ausschüttung an Glückshormonen und Co. Das sorgt für eine saubere Selbstzufriedenheit, zumindest wenn man das alles vernünftig macht. Mhm. Ne? Wenn du dich jetzt, weiß Gott, wie überforderst, dann ist das auch nicht so. Aber wir malen uns mal das ideelle Bild von einer Marathonvorbereitung. Und das ist ja irgendwas, wo du ja wahnsinnig viele Momente durchlebst und sagen kannst, klar, hier gibt's auch mal ein paar Lows, aber die Highs sind ja die, du siehst, wie dein Körper sich entwickelt, wie Geschwindigkeiten schneller werden, wie du Distanzen laufen kannst, von denen du vorher nicht gedacht hast, dass du die laufen kannst, wie du halt diesem Ziel auch immer, immer näher kommst und dabei natürlich eine wahnsinnige, auch körperliche Entwicklung nimmst. Und das ist ja irgendwas, was ja, ja, boah, das bringt ja wahnsinnig viel mit sich, ne? Also das, und jetzt will ich das gar nicht plastisch beschreiben anhand des Dopaminspiegels und wie er sich jetzt gerade verhält, sondern ich glaube, es kann jeder nachempfinden und dafür braucht es auch nicht die Signifikanzmessung der Glückshormone, die ausgeschüttet werden, sondern ich glaube, jeder weiß, was ich meine, wenn es so darum geht, dass man feststellt, wow, okay, das habe ich jetzt gerade geschafft und auf dem Weg zu diesem Marathon hin machst du ja schon wahnsinnig viele Erfahrungen, die super zum Selbstvertrauen beitragen, zur Zufriedenheit, zum Wohlbefinden beitragen und alles, was dazugehört. So, und dann kommt das Highlight am Tag selber. Und im besten Fall wird das eine Erfahrung, die mit relativ wenigen Lows einhergeht über die 42 Kilometer. Und du natürlich irgendwie es schaffst, vielleicht da in den Flow zu kommen und nicht vom ersten Kilometer an ein schlechtes Gefühl zu haben, sondern halt auch echt ein richtig, richtig positives quasi. Und dann bist du natürlich, ich meine, was da ja stattfindet, ist ja ein wahnsinniger Cocktail aus Adrenalin zum einen, ne? Das ja, muss ja gar kein Glückshormon in der Hinsicht sein, aber das kommt natürlich dann noch hinzu. Aber es sind auch die Zuschauer, die dich anfeuern. Der Mittelpunkt, in dem du stehst, wenn du auf der Laufstrecke unterwegs bist. Das Ziel, was du immer näher kommen siehst. Dann überläufst du die Ziellinie und so weiter. Das ist ja eine unglaubliche Selbstbestätigung, die da stattfindet. Und dann ist die aber halt auch vorbei. Und dann zehrt man da sicherlich noch von und
total.
Ne, also das ist ja nicht so, dass das auf einmal rapide abfällt, sondern
zehre ich heute noch von.
Voll, so, und auch ohne, dass das jetzt signifikant Glückshormone ausschüttet, aber alleine die Selbsterfahrung, die man da gemacht hat, wie du sagst.
Ich bin einfach da, mega stolz drauf.
So, und das ist genau das. Aber ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, der da dazukommt, und das hast du eben auch, als ich dich gefragt habe, quasi wie du da rausgekommen bist, hast du gesagt, du hast dich erkundigt darüber, ne? Was wie, ist, ob das normal ist und so weiter und so fort. Also das, was du da auch ein Stück weit eingegangen bist, ist eine Form der Selbstreflexion gewesen, indem du dich gefragt hast, was ist das jetzt eigentlich gerade? Mhm. Ist es normal, dass das da ist? Was kann ich dagegen machen? Und das, finde ich, ist eines der aller wichtigsten Punkte, dass, und im besten Falle machst du das auch nicht mit dir selber aus, sondern mit jemand anderem, wer auch immer das sein mag, erzähl's irgendwem, im Zweifelsfall in einem Podcast zum Beispiel, wie du dich danach gefühlt hast. Weil das ist eine super, super wichtige Geschichte, weil ich finde, dieser Reflexionszeitraum danach, wenn das so langsam abklingt, das ist super wichtig, dass das auf jeden Fall stattfindet. Also, dass man sich vor Augen führt, was habe ich da eigentlich gerade geschafft? Wie hat sich das angefühlt? Wie war der Weg dahin? Was hat gut geklappt? Was hat vielleicht weniger gut geklappt? Und alles, was dazugehört. Und das finde ich super, super wichtig.
Können wir schon mal eine Folge reservieren für die zweite Septemberhälfte?
So, ja, nein. Und das ist wirklich eine Sache, die ich absolut elementar finde, weil auch gerade im Gespräch, deswegen sage ich das, weil im Gespräch das nochmal ganz anders rüberkommt. Also ich glaube, wenn du jetzt nur drüber nachgedacht hättest, heute, wie sich das damals beim Marathon angefühlt hat, dann wäre das für dich jetzt wahrscheinlich am Ende des Tages ein anderer Outcome gewesen, als jetzt hier mit mir drüber zu sprechen zum Beispiel. Das löst garantiert mehr aus. Und auch eben in dieser Reflexion ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ey, das habe ich richtig, richtig gut gemacht. Und das auch sich selber dann, das selber auch anzunehmen und zu sagen, ey, es war bestimmt nicht immer einfach, das habe ich aber richtig gut gemacht und das war gut und das sicherlich auch schwierig zwischendurch, aber ich habe das jetzt echt geschafft. Und dann ist es das eine, dass man sich das selber sagt oder googelt, wie die Symptome vorbeigehen, was ja über Umwege auch hat man sich ja selber erklärt, ich habe das geschafft, deswegen sind die Symptome da, wir gehen die vorbei. Und deswegen finde ich diese Reflexionsphase super wichtig. Ja. Also das wäre auch quasi die nächste Empfehlung nach der Frage nach den Identitätszielen und Co. wäre die nächste Empfehlung, tatsächlich hinzugehen und also Empfehlung an jeden Einzelnen und wirklich sich zu überlegen danach, wem kann ich das erzählen? Also ganz stumpf, ne? Habe ich irgendeinen Coach, habe ich einen Kumpel, habe ich einen Trainingskollegen, habe ich einen Freund, was auch immer? Und klar würden wir jetzt sagen, das machen wir wahrscheinlich auch schon ein gutes Stückchen. Du hast es eben selber gesagt. Natürlich ist das ein spielbestimmendes Thema, welches man auch anderen Leuten mitteilt, auch auf dem Weg dahin. Aber gerade auch für die Nachbetrachtung finde ich das super wichtig. Ne? Und ich finde das auch zum Beispiel in der Coach-Athleten-Beziehung ist das was, was super wichtig ist. Mhm. Also nicht den Weg gehen und sofort plastisch den Kalender hervorholen und überlegen, wann machen wir das jetzt dann das nächste Mal. Sondern das auch erstmal wirken lassen, ein Stück weit, drüber reden. Und dann auch sinngemäß das Buch nochmal weglegen, 2-3 Tage nach so einem initialen Austausch auch nochmal drüber nachzudenken und weiter drüber nachzudenken und noch wirklich zu versuchen, da auch tiefer zu gehen in dem Ganzen. Und auch nicht den Fehler zu machen, sich sofort ins Nächste zu stürzen. Weil das ist was ich häufig mache im Coaching, dass ich danach beispielsweise keinen Trainingsplan schreibe, um es jetzt aufs Niederste runterzubrechen, damit der Athlet auf jeden Fall nicht sofort quasi wieder zurück in den Alltag gehen kann.
Aber für welchen Zeitraum?
So lange, wie ich denke, dass das Sinn macht.
Und was sind das für Zeiträume?
Können mal 2 Wochen sein.
Mhm.
Weil ich dann sage, mach erstmal das, worauf du Lust hast. Und
ja, das hat mein Coach auch gesagt.
Guck mal, wie es dir gefällt.
Das führte, glaube ich, dass ich gar nichts gemacht habe 2 Wochen.
Und wenn du dann gar nichts gemacht hast, dann ist das, was deiner Gemütslage entsprochen hat. Mhm. Und solange du für dich selber reflektieren konntest, dass das okay ist, jetzt nichts zu machen. Jetzt kommt die Akzeptanz da rein. Ne?
Mhm.
Wenn du natürlich vom ersten Tag an denkst, scheiße, ich habe heute wieder nichts gemacht.
Mhm.
Scheiße, ich konnte mich wieder nicht, Entschuldigung für die Aussprache, aber ich konnte mich wieder nicht dazu aufraffen. So, und ich brauche jetzt eine Anleitung,
klar,
irgendwas, was da jetzt hilft. Ob das dann immer der richtige Weg ist, weiß ich nicht unbedingt. Ich glaube, der richtigere Weg in einem Coaching wäre, an den Punkt zu kommen, dass du das irgendwann aus freien Stücken machst und dich an den Punkt zu bringen, zu sagen, hey, wenn du das Gefühl hast, dass dir heute eine halbe Stunde im Freiwasser oder im Freibad schwimmen guttun würde, dann mach das. Und dann muss aber der Prozess oder sollte der bestenfalls eher bei dir ablaufen, als dass ich dir sage, Sandra, geh mal bitte eine halbe Stunde ins Freibad. So,
ja.
Du bist unausstehlich.
Beweg
wenn
dich
du dich
mal,
nicht
du
bewegst. Genau, ich kann dich sonst nicht ertragen.
Ja.
So, weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber ich habe es jetzt überspitzt dargestellt.
Mhm.
Aber deswegen finde ich auch diesen Alltag danach, auch das, also ich habe jetzt hier keine Empfehlungsliste mitgeschrieben, aber eines der nächsten Empfehlungen wäre ja möglicherweise auch, drüber nachzudenken, ob jetzt der sonstige Alltag was ist, was am nächsten Tag schon sofort weitergehen sollte.
Mhm.
Jetzt ist es auch ein bisschen die Frage, was sonstiger Alltag bedeutet, inwieweit man den ja vielleicht auch ein bisschen manipulieren kann, dass er nicht sofort weitergeht. Also die Kinder, die sind halt, müssen halt nächsten Tag wieder in die Schule. Und wenn das gerade mal die Aufgabe ist, die in die Schule zu bringen, dann mag es so sein. Okay. Aber vielleicht muss ja nicht alles sofort wieder exakt so losgehen. Oder?
Das versuche ich aber auch immer. Also das ist nicht, wenn jetzt ein Wettkampf ist, ja häufig am Sonntag.
Ja.
Ich versuche mir schon immer noch den Montag, wenn es irgendwie sich organisieren lässt, gerade wenn es jetzt Sachen sind, die nicht in Hamburg sind, dass ich mir den noch irgendwie frei halte.
Ja.
Ja, das habe ich da auch gemacht. Aber
ist ein bisschen auch die Frage der Identität. Wenn du
ja, klar,
einen geilen Job hast, also jetzt allgemein gesprochen, der super Spaß macht und du hast total viele nette Kollegen auf der Arbeit und die wollen auch wissen, wie es gewesen ist und du hast die Chance, nochmal mit denen drüber zu reden. Wie auch immer. So, dann kann das ja auch super sein. Und dann kann man ja auch sagen, ich komme hier Montag vorbei, gehe halt 2 Stunden eher nach Hause oder mache Mittagsschlaf oder wie auch immer, weil ich einfach schlicht müde bin. Aber auch das kann ja jeder sich ein Stück weit selber überlegen. Aber ich finde es ganz wichtig, da zumindest kurz einmal drüber nachzudenken.
Ja,
ne? Wie geht's dir denn danach? Und so, habe ich die Möglichkeit, das zu genießen? Und ich kann für mich selber sagen, ich bringe das hier so rüber, als würde ich das immer in Perfektion irgendwie durchziehen. Das Gegenteil ist der Fall. Ne? Also auch ich habe schon ganz viele Highlights in meinem Leben erleben dürfen, die ich am Ende nicht genießen konnte und ohne größere Reflexion habe ablaufen lassen. Und irgendwann kickt das. Irgendwann kommt der Alltag und du denkst dir, boah, ist jetzt ganz schön schwierig alles und so weiter.
Wie hast du das denn, also jetzt habe ich ja hier gerade meine Story erzählt, aber was hast du denn für Geschichten erlebt, musst du natürlich keine Namen nennen, aber von deinen Athleten? Mittelfuß gebrochen haben wir gerade. Aber
nee, das war tatsächlich nicht meine Athletin, also vielleicht kann ich das noch kurz aufräumen, aber das war eine Geschichte, die kann ich nicht öffentlich erzählen, weil die kann ich nicht rüberbringen, ohne Namen zu nennen. Aber das war also wirklich für mich wahrscheinlich die dramatischste Geschichte, die ich aus einer Trainer- und Athletenbeziehung in meinem Leben jemals gehört habe. Und die habe ich gehört.
Mittelfuß, also die Athletin?
Und das, ja. Genau, und das war nicht, da ging es jetzt nicht nur um einen Ermüdungsbruch und trotzdem laufen zu müssen, sondern um einfach, das war ein sehr langes Gespräch und ein sehr intensives Gespräch, welches ich mit dieser Athletin geführt habe, also erster Hand. Und diese tatsächlich auch sehr erfolgreiche Triathletin hat mir erzählt, wie die Beziehung zu ihrem früheren Coach gewesen ist und wie ihre Karriere abgelaufen ist und auch, warum sie heute weder noch Lust auf Triathlon hat, noch jemals nochmal den Namen ihres ehemaligen Coaches erwähnen würde, weil einfach das ein wahnsinniges Trauma ist, was da entstanden ist. Muss man einfach ganz genauso sagen. Also das ist wirklich eigentlich die krasseste Situation oder die krasseste Geschichte, die ich über eine Trainer- und Athletenbeziehung je gehört habe. Und da war auf mentaler Ebene alles falsch dran. Also wirklich von vorne bis hinten alles falsch dran. Das war zwar, ging mit einem immensen sportlichen Erfolg einher, meines Erachtens aber niemals zu rechtfertigen mit den sowohl Auswirkungen akuter Form, die stattgefunden haben, noch während der Karriere, geschweige denn mit dem Trauma, was daraus entstanden ist. Mhm. Also wirklich zu keinster Weise könnte ich das irgendwie rechtfertigen und gutheißen und sagen, die WM-Titel sind es wert gewesen, das so zu machen, sage ich jetzt mal. Bitte nur, dass keine Assoziationen aufkommen, ist keine deutsche Athletin zum Beispiel gewesen, das will ich an der Stelle sagen, sondern es war eine internationale Athletin, war ein fantastisches Gespräch, also weil es wirklich sehr, also fantastisch, was die Intensität und die Tiefe anging, aber auch ein Gespräch, welches mir gezeigt hat, wie man halt eben genau solche Situationen, über die wir jetzt hier gerade sprechen, und davon gibt es ja eine Vielzahl an Situationen in eben der Athleten- oder Trainerbeziehung oder Coachbeziehung, aber natürlich auch quasi im Verlauf, wenn ich mich auf sowas sportlich vorbereite, ne? Und alles, was da, die Reise dahin, die Karriere, das Identitätsziel, alles, was dazugehört. Und das ist halt ein Beispiel, was ich immer wieder anbringe als quasi Worst-Case-Szenario, wie sowas halt auch sein kann. Mhm. So, und
was hast du sonst so für also
glücklicherweise nicht viele von diesen drastischen
aber
Beispielen.
Aber jetzt mal so nach dem Wettkampf, wenn du das jetzt vergleichst, was ich erzählt habe, war das irgendwie wahrscheinlich noch harmlos bei mir? Gibt das viel schlimmer? Ist das eigentlich aber bei allen oder soll ich doch nochmal zum Arzt, weil das eigentlich nach 2 Tagen wieder gut sein muss?
Aber das sind ganz wichtige Fragen, die du gerade stellst, weil jeder fragt sich das quasi.
Ja, genau. Und stimmt.
Und deswegen finde ich das total wichtig. Und ich würde 2 Sachen unterscheiden. Mhm. Bei der einen Sache, sobald das eine manipulative Beziehung ist, die zu einem Trauma führt, kann ich das werten.
Ja.
Ne? Und dann finde ich das sehr schlecht. Und bei aber all den Dingen, die du gerade gesagt hast, würde ich das immer vollkommen ohne Wertung sehen, ne? Und das ist auch die Botschaft quasi an alle da draußen, dass diese Leere, die dann eintritt möglicherweise, egal in welcher Intensität, nichts Schlechtes ist. Das finde ich ist ganz wichtig, sondern es ist absolut normal, dass das kommt. Und das ist
schon mal ganz viel wert. Also auch,
und deswegen
auch für mich,
ich,
ne? Ich glaube, mir würde es, selbst wenn ich...
Es ist gleich, total okay.
Gleiche Situation, gleiche Emotion, gleiches fieses, ekelhaftes Gefühl, dieses Loch, in das man gefallen ist, glaube ich trotzdem, dass es mir, wenn man das spiegeln könnte, jetzt allein durch das Wissen und die Erfahrung damit schon besser gehen würde, einfach weil dieser Teil mit, oh Gott, was stimmt denn jetzt nicht mit mir, weil der raus wäre.
Voll.
Weil das macht es ja nicht besser.
Genau, und was wir, also ohne Wertung alleine schon deswegen, weil wir aus der Thematik auch ein Stück weit die Rationalität nehmen müssen. Ich habe mal hier, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar eine Studie des Monats mal war oder so, da habe ich, irgendwo habe ich da einen Podcast zu aufgenommen und da ging es um die Regeneration nach einem Ironman.
Mhm.
So, und jetzt reden wir eigentlich gerade über nichts anderes als Regeneration, nur halt eben mentale Regeneration und nicht körperliche. Und wenn du einen Ironman machst und du untersuchst körperliche, egal ob jetzt physiologische, metabolische, hämatologische, endokrinologische Parameter auf die Regeneration, dann wirst du feststellen, ein Ironman ist nach spätestens 7 Tagen vorbei, also rein körperlich.
Mhm.
Und jeder, der schon mal einen Ironman gemacht hat, wird sagen, nee, Gar nicht. Also kann ich nicht bestätigen, dass nach 7 Tagen ich mich genauso frisch gefühlt habe wie 2 Wochen vor dem Ironman. Und das ist eigentlich immer mein Beispiel dafür, dass die Schere riesig ist zwischen.
Weil die mentale Regeneration nicht durch.
Und auch nicht nur, also gar nicht mal nur die mentale, sondern auch die körperliche teilweise, weil wir können es natürlich nicht trennen. Ne? Also wir können jetzt nicht sagen, körperlich 10 von 10, mental 2 von 10, deswegen fühle ich mich irgendwo in der Mitte. Sondern wir werden auch körperliche Auswirkungen haben, die sich vielleicht ganz anders anfühlen, als sie sich angefühlt hätten, als ich noch 2 Wochen vor dem Rennen gewesen bin zum Beispiel. Das heißt, es ist immer eine Mischung und das gilt es halt unbedingt zu beachten. Und der rational finden wir keine Signifikanz nach Tag 7. Blutabnahme 7 zeigt weder Entzündungsmarker noch was auch immer wir wollen, Glykogenspeicher, Flüssigkeitshaushalt, wir können alles nehmen, was wir möchten. Es gibt keine Auffälligkeit mehr. Mhm. Der Ironman ist offensichtlich offiziell vorbei. Und dann kennen wir das aber und ich wette, wir werden, wenn wir die Junk Miles Hörerinnen und Hörer da draußen fragen, wie lange sich wirklich ein Ironman ziehen kann, auf der Frage nach, weiß ich nicht, Frische im Training, Wohlbefinden, körperlich wie mentalerseits und wir machen eine Skalierungsfrage daraus, dann werden wir eine Menge Leute finden, die sagen, ey, ich habe auch 3 Wochen später, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um wieder strukturiert trainieren zu können, ja. Und rein anhand qualitativer Parameter, also jetzt nicht quantitativ erhoben, sondern wenn wir wirklich mal in uns gehen und auch mal die Selbstreflexion walten lassen und überlegen, wie lange habe ich denn gebraucht, bis es mir wirklich richtig, richtig gut wieder ging, mit allem, was dazugehört. Mhm. Also ne, bis ich wieder Bock hatte, laufen zu gehen, bis ich wieder Bock hatte aufs Schwimmbad vielleicht und so weiter, bis ich wieder so ein Stück weit der Identität frönen konnte, ein ernsthafter Triathlet zu sein. Möge es, also es wird sehr viele unterschiedliche Beschreibungsformen geben, aber ich wette, da gibt es wahnsinnig lange Zeiträume.
Wenn man aber vorher auch nie Bock auf Schwimmbad hatte, wird das dann besser nach der
Dann geht es besser. Okay. Dann freut man sich danach, dass man nicht mehr ins Schwimmbad gehen muss.
Ich frage für einen Freund.
Ja, ja, genau. Ganz genau. Naja, auch da, ich meine, wenn die Identität, dass du ein Schwimmer bist, auch zu teilen, nicht unbedingt groß gewesen ist, dann fällt es natürlich gegebenenfalls auch leichter. Das ist die Frage.
Ich arbeite noch daran. Ja,
genau. Das ist die Frage, wie es dann, das wollte ich gerade sagen, wie es dann in der Vorbereitung auf das nächste Rennen wird. Ob es dann eher das Unwohlsein ist, wenn man morgens ins Schwimmbad fahren muss zum Beispiel. Wie dem auch sei. Aber also finde ich ganz entscheidend wichtig, dass man, ne, da waren wir eben, dass man das auch zulässt, dass eine Akzeptanz dafür da ist, dass das so ist und dass es auch absolut normal ist und dass es vollkommen wertfrei ist. Und wenn es 6 Wochen dauert, man 6 Kilo zugenommen hat, keinen Bock mehr auf Triathlon hatte, dann ist es völlig okay, wenn das so ist. Also auch da kenne ich genügend Beispiele an Altersklassenathleten, wo ich damals wusste, die kriegen diesen Identitätswechsel hin, um auch mal das Beispiel zu bringen, zu sagen, von November bis Ende Juni bin ich ein Triathlet und dazwischen bin ich ein weintrinkender, urlaubmachender, was auch immer was, dem es vollkommen egal ist, 8 Kilo zuzunehmen, also 15% des Körpergewichts hinzuzunehmen, weil es aber auch die gibt, die dann den Schalter umlegen können. Und vielleicht besteht deren Identität darin, dass das ja so geschaltet ist, dass sie sagen können, wenn ich mich committe, dann zu 100%. Aber wenn ich nicht mehr committed sein muss, dann komme ich auch super damit klar, nicht committed zu sein. Und es ist mir wirklich scheißegal, wie Triathlon funktioniert. Und das, auch das kann ja eine Lösung sein. Also es muss ja jetzt nicht den geben, der das ganze Jahr über Triathlet ist. Zum Beispiel ein Kritikpunkt, den ich oft habe an dem Off-Season-Prinzip. Ist auch ein Kritikpunkt, den ich immer wieder habe an dem Marathon laufen vorm Ironman zum Beispiel in der Saisonvorbereitung. Mhm. Du musst ein Stück weit dafür gemacht sein und auch mental darauf vorbereitet sein. Viele sagen mir, ich laufe in der Vorbereitung auf meinen Ironman, also ich mache jetzt, keine Ahnung, im Juli einen Ironman und nehme mir vor, Hamburg-Marathon zu laufen Ende April, Anfang Mai. Nur als Beispiel. Und das, was da ja passiert ist, dass du in jedem Falle schon mal ein erstes sportliches Highlight hast und du kannst bei einem Marathon mit 30.000 anderen in einer pickepackevollen Stadt, mit Zuschauern, mit Applaus, mit Überschreiten der Ziellinie und so weiter, mir nicht sagen, dass das für dich hier gerade ein C-Wettkampf ist und du läufst es einfach nur so. Eigentlich ist es mir egal.
Ja.
So. Ich glaube nicht dran, dass das so funktioniert, sondern es hat immer eine gewisse emotionale Bedeutung für dich. Und mit dieser emotionalen Bedeutung geht einher, dass danach die Möglichkeit, auch von einem kleinen emotionalen Tief, die ist gegeben, wertfrei. das Einzige, was wichtig ist, ist, das vielleicht auch im Vorhinein zu bedenken, weil ich kenne die, die danach 4 Wochen brauchen, um wieder ins strukturierte Training einzusteigen. Und die gibt es auf jeden Fall. Und wenn ich möglicherweise weiß, dass ich zu diesen Typen gehören könnte, dann würde ich in Frage stellen, ob das eine gute Idee ist, das zu machen.
Weißt du, was sehr witzig ist, Björn? Ich habe mir gerade, wollte ich dich gar nicht in dieser Folge fragen, ich habe mir gerade vor 4 Minuten aufgeschrieben, dass ich dich fragen will, ob du es für sinnvoller hältst, vor einem potenziellen Ironman im Juni eher im April den Marathon zu laufen oder die Mitteldistanz zu machen. Jetzt würde ich kurz raten, was deine Empfehlung wäre, Mitteldistanz.
Meine Empfehlung ist, so wie man selber das gerne hätte, zum Beispiel vielleicht auch gar kein Rennen machen, um mal die Awareness dafür zu regen, zu sagen, ich mache einmal im Jahr, mache ich einen Wettkampf, auf den bereite ich mich vor, das ist mein Highlight, das macht meine Identität aus, Punkt. Oder aber, und jetzt mache ich die andere Seite auf, 12 olympische Distanzen vorher zu machen, weil man irgendwann sagt, ey, trainieren kann ich von September, Oktober wegen mir bis März. Aber wenn ich dann nicht weiß, dass ich ab Mai spätestens jedes zweite Wochenende irgendwie mich auslassen kann und auch noch im Winter eine Winterlaufserie machen kann und dann noch eine Woche nach der Challenge Rot irgendwie den Radmarathon so und so fahren kann, dann komme ich nicht zurecht, dann kann ich mich nicht motivieren und dann fehlt mir das Ziel und so weiter. Worauf ich hinaus will, ist, jeder wird da unterschiedlich sein. Jeder hat unterschiedliche Motive, warum er daran teilnimmt und so. Und das ist das, was am Ende des Tages gewahrt sein muss. Und deswegen, jeder so, wie er will, quasi, aber auch mit dem Bewusstsein für die Situation. Also wenn man sagt, ich habe Bock auf Rennen machen und ich will den Marathon nochmal machen, ich weiß, wie es mir danach geht, ich habe Bock da drauf, ich kenne das Prinzip und so, dann ist vielleicht dieses emotionale Ab, vielleicht auch nicht ganz so gravierend hoch, wenn man in dieser Situation schon mal gewesen ist. Vielleicht ist dann auch das Down nicht ganz so groß. So hypothetisch.
Aber wenn ich mir jetzt angucke, für mich selber, wie ich mich nach dem Marathon und wie ich mich nach einer Mitteldistanz gefühlt habe, würde ich sagen,
ist auf jeden Fall schon mal ein guter Indikator.
Mache ich mal nicht den Marathon.
Genau, ja. Also ist ja vielleicht auch, lass uns spekulieren, warum das so ist. Was würdest du sagen? Warum ging es dir nach der Mitteldistanz anders? Ich habe auf jeden Fall ganz viele Theorien.
Ja, ich auch. Ich habe erstmal die Theorie, dass der ganze Training und Vorbereitung war irgendwie anders. Ich hatte auch mal ein paar Wochen davor, wo es irgendwie gar nicht gut lief und wo ich mal kurz alles habe stehen und liegen lassen, mal ganz kurz strukturiert nicht mehr trainiert habe, sondern eher nach, ich gucke, wie es unterkriege und wie es passt. Und bin an die Mitteldistanz eher so rangegangen, dass ich gesagt habe, ich gehe da jetzt mal hin und hat mir auch vorher darüber gesprochen, ich gehe da jetzt mal hin und gucke einfach, wie ich durchkomme. Und so, dann, große Überraschung, bin ich, also ich für mich, mega gut durchgekommen. Mir ging es auch danach gut. Also ich war auch körperlich nicht irgendwie komplett im Arsch, wollte ich sagen, aber das sagt man nicht. Im Arsch, also mir, nein, Entschuldigung, excuse me, mir ging's wirklich, also ich war super müde am nächsten Tag, aber mir ging's total gut.
Ja.
Und ich glaube, alleine dadurch, dass das Ding nicht so hochgehängt war bei mir im Kopf und ich eher gedacht habe, naja, ne, bin ja so mittelgut vorbereitet, dann lief das aber gut und das war für mich total fein. Dann war aber eben nicht der Herbst vor der Tür, sondern der Sommer. Und ich wusste, ich mache im September nochmal das Gleiche in Erkner und bin somit dann auch nicht so, hatte auch nicht so eine Leere vor mir, wenn ich in den Kalender geguckt habe, was jetzt, also nur aufs Training bezogen. So.
Ja.
Aber das hat sicherlich auch ganz bestimmt was, also meine Vorbereitung, mein Fokus auf diesen Marathon damals war sicherlich viel, viel stärker und auch da wusste ich auch, was für eine Zeit ich irgendwie schlagen will. Da das jetzt meine erste Mitteldistanz war, war es erstmal total wurscht, was für eine Zeit ich mache. Also ne, ich hatte jetzt ja nichts, ich hatte keine eigenen Zeiten, gegen die ich dort angetreten bin. So.
Und eine Frage der Steuerung des Drucks, den dieser Wettkampf in dir ausgelöst hat. Also den Marathon zu laufen mit dem Ziel, eine neue persönliche Bestzeit zu laufen. Und das hast du mal gesagt, du machst das nur, wenn du schneller läufst als vorher.
Ja.
Ist halt vielleicht eine andere Situation, als die Mitteldistanz zu machen, des Mitmachens wegen, bei dem du vorher schon die Lösung dafür gefunden hast, vielleicht auch unterbewusst, oder dein Körper hat die initial für dich gefunden und du hast nachgezogen, mental, emotional, zu sagen, ich nehme da jetzt ein bisschen Druck raus aus der Sache, Punkt. Indem ich nicht mehr, jetzt weiß Gott, wie strukturiert trainiere, ich mich da an den Start stelle und einfach mal gucke, wie es läuft und so weiter.
Ja.
Und das Geile ist ja, all das ist jetzt wertfrei gesagt, weil am Ende war es eine mega Erfahrung.
Voll.
Und dann ist die Drucksituation geringer gewesen, aber der Outcome, der ist ja vielleicht sogar bedeutend viel größer jetzt gerade, als er gewesen wäre, wenn du gesagt hättest, oh nee, ich muss aber hier hinten drauf den Halbmarathon auf jeden Fall in 1,30 laufen und überhaupt, das ist ja hier die Mitteldistanz auf dem Weg zum Ironman und wenn ich die nicht schaffe, dann so. Und das ist ja...
Es war eher danach total die Motivation, weil ich gedacht habe,
super.
Ach cool, da wäre ja eigentlich noch mehr, wäre noch Luft gewesen und dann selbst, also auch zu wissen, ne, selbst wenn jetzt nicht das Training perfekt war und auch mal irgendwie ein paar Tage dazwischen waren, wo ich gar nichts gemacht habe, ging trotzdem gut. Das hat mir eher Sicherheit gegeben. Wir müssen leider, werden wir hier gleich rausgeworfen, Björn, sehe ich, es ist hier total streng mit dieser Folge, die wir leider gar nicht abspeichern wahrscheinlich.
Ja, kann gut
weil
sein.
Weil sie zu viel Psychoanalyse von mir enthält.
Ich finde, dafür, dass wir sie nicht abspeichern, war sie trotzdem ganz gut.
Ich fand auch, es hat Spaß gemacht und mir auch so ein bisschen Hoffnung oder mir macht mir Mut, dass... dass mit meinem Kopf doch gar nicht so viel nicht in Ordnung ist.
Und ich schließe an, wir nehmen das Prinzip dieser Coaching-Folge einfach mit in die Zukunft, weil ich glaube, es gibt noch wahnsinnig viele Situationen, die man vor solchen Hintergründen besprechen kann. Und ich wette, dass wir quasi jeden mitnehmen, der selber schon mal in der Situation gewesen ist.
Regie schreibt gerade, sie behält sie doch. Und vergiss sie nicht.
Ah, okay.
Auf jeden Fall auch wirklich sehr wertvoll für mich. Und ich finde, müssen unbedingt auch mal eine Umfrage machen unter unseren Hörerinnen und Hörern, weil ich auch echt total spannend finde, wie eure Erfahrungen sind und wie ihr damit umgegangen seid.
Sehr gerne. In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Ich danke dir. Ciao.
Ciao. Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonniere uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.